Der Text zur Predigt steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, 35 bis 45. Überschrieben mit nicht herrschen, sondern dienen. Da gingen Jakobus und Johannes zu Jesus hin und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? Fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagten sie. Jesus erwiderte: Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Johannes und Jakobus. Da rief Jesus alle 12 zu sich her und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, sollte allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Soweit aus dem Markus-Evangelium. Die Predigt habe ich überschrieben: Wahr werden aus der Sicht von Jesus. Liebe Gemeinde, Lebensstilseminare, Laufbahnberatungen, VIP-Anlässe und Ähnliches werden gerne aufgesucht, um im Leben weiterzukommen und ja nicht die Möglichkeit zu verpassen, Stufe um Stufe nach oben zu gelangen. Und da kommt Jesus mit seiner Aussage: Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Ich möchte unseren Text unter das Thema stellen, wie schon erwähnt, wahr werden aus der Sicht von Jesus. Und dazu schildere ich zunächst eine Begebenheit aus einem Bilderbuch. Und das ist natürlich frei erfunden. Da war ein noch nagelneuer Stoffhase, der den Prozess durchläuft, wahr zu werden. Der Stoffhase möchte nicht nur auf einem Kinderzimmergestell unbenutzt als Spielzeug stehen bleiben. Deshalb knüpft er ein Gespräch an mit einem alten, vielgebrauchten, abgenützten, aber auch vielgeliebten Stoffpferd. Das Stoffpferd hatte länger im Kinderzimmer gelebt als irgendjemand sonst. Es war so alt, dass sein braunes Fell kahle Stellen hatte und die Nähte darunter hervorschauten. Aber dieses Pferd war klug. Im Laufe der Zeit hatte es viele andere schöne Spielsachen gesehen. Was ist echt? Fragte der Hase eines Tages, als er Seite an Seite im Kinderzimmer neben dem Stoffpferd lag. Bedeutet es, etwas in sich zu haben, das surrt und rattert und einen herausstehenden Schlüssel oder ein großes Batteriefach hat. Echtsein hat nichts damit zu tun, wie du gemacht bist, sagte das Stoffpferd. Es ist etwas, was mit dir geschieht. Wenn dich ein Kind lange Zeit liebt, nicht nur um mit dir zu spielen, sondern wirklich liebt, dann wirst du echt. Tut es weh? Fragte der Hase. Ja, manchmal, antwortete das Pferd, denn es war immer ehrlich. Wenn du echt bist, macht es dir aber nicht so viel aus. Geschieht es auf einmal, so wie man verwundet wird? Fragte der Hase. Oder nach und nach? Es geschieht nicht auf einmal, sagte das Stoffpferd. Du wirst es allmählich. Es braucht lange Zeit. Aber wenn du immer mehr echt wirst, dann ist normalerweise das meiste Fell weggeliebt. Deine Augen fallen aus und deine Nähte gehen auf. Du siehst vielleicht sehr schäbig aus. Aber das macht alles nichts, denn wenn du einmal echt bist, kannst du nicht mehr hässlich sein. Außer für die Leute, die es nicht verstehen. Liebe Gemeinde, unser Bibelwort und auch die Geschichte geben uns einen Einblick in den Prozess des Wahr- und Echtwerdens der Jesusjünger. Der Wunsch der beiden vertrauten Jünger, Jakobus und Johannes, wird von Jesus auf eine Einsicht zugespitzt, die auch wir uns zu Herzen nehmen können. Wer im Reich Gottes groß sein will, kann nicht unbeschadet die Krone aufsetzen, ohne vorher das Kreuz durchlitten zu haben, ohne Haare am schönen Fell zu lassen und bis auf die Nähte abgeschabt zu werden. In Klammern könnten wir fragen, wer hat unter uns die größte Glatze? Das ist dann der echteste unter uns. Klammer geschlossen. Jakobus und Johannes sprechen etwas aus, was die anderen Jünger möglicherweise auch gedacht haben. Darin sind sie irgendwie ehrlich. Sie sprechen aus, was sie gerne möchten. Sie möchten groß sein. Sie gehen ja davon aus, dass in Bälde der Messias Jesus seine Herrschaft in Israel aufrichten und sich die Königskrone aufsetzen werde. Sie sehen ihn schon in einem Regierungsgebäude, im Thronsaal sitzen. Und da ist es doch selbstverständlich, dass er auch seine Minister braucht. Um diese Posten wollen sich Johannes und Jakobus rechtzeitig bewerben. Eine Karriere auf dieser Ebene muss frühzeitig geplant sein. Sie fühlen sich dazu prädestiniert, aus welchen Gründen auch immer. Es war mitunter eine der schwierigsten Aufgaben für Jesus, seine Jünger nach und nach davon zu überzeugen, dass das Gottesreich nicht durch einen politischen Umsturz und durch Machtübernahme des Messias kommen werde, sondern allein dadurch, dass dem Gottessohn ein anderer Weg vorgezeichnet ist. Er wird zuerst die Krone mit dem Kreuz vertauschen. Die Sehnsucht nach Größe steckt in vielen Menschen. Ich nenne einige Möglichkeiten. Viele Höchstleistungen in der Berufswelt, in Wissenschaft und Forschung, in der Politik, in der Schule, im Sport, in der Kunst, in der Kirche, in der Familie, wachsen auf dem Nährboden der Sehnsucht nach Größe oder wir könnten auch sagen der Sehnsucht nach Einfluss und vielleicht auch der Sehnsucht nach Übertrumpfen können. Ja, ist das von vornherein etwas Schlechtes, frage ich. Um wie viel ärmer wäre unser Leben und unsere Welt, wenn niemand dieses Streben, diese Sehnsucht hätte, wenn wir nicht zu Leistungen herausgefordert würden, die aus dieser Wurzel stammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es realistisch ist, ganz auf dieses Bedürfnis zu verzichten. Die Frage ist nur, in welchen Bahnen das Streben nach Größe gelenkt wird. In der Seelsorge haben wir es öfters damit zu tun, dass die Sehnsucht nach Größe, die irgendwie schon von Anfang an in uns angelegt ist, mindestens in sehr vielen Menschen, irgendwie auf schiefe Bahnen gelenkt wurde. Ich denke an Menschen, die schon früh erfahren mussten, dass sie höchst unerwünscht waren. Oder an solche, die schon als Kinder und Jugendliche Erlebnisse mit einer rauen Erwachsenenwelt gemacht haben, auf sich alleine gestellt waren, obwohl sie den Schutz noch so nötig gehabt hätten. Ich denke auch an solche, die von ihrem Vater oder ihrer Lehrperson dauernd herabgesetzt wurden, weil sie ihren Ansprüchen nicht genügen konnten. Oder was auch immer. Wir wissen, dass die Folgen verheerend sein können, wenn daraus Aggressionen oder ein übersteigerter Ehrgeiz oder die Flucht in eine Scheinwelt von Süchten entstehen lassen. Sehnsucht nach Größe und Suche nach Einfluss und Macht können leicht in Ehrgeizprojekte, übersteigerten Leistungsdrang, Ellenbogenmentalität und anderes umschlagen. Aber auch das Gegenteil ist denkbar. Der Rückzug auf sich selber, Flucht nach innen, Wege des Aussteigens aus der Gesellschaft, Abstieg in tiefe Depressionen bis hin zum Getriebensein in Selbstzerstörung oder Suizid. Mit anderen Worten, so oder so müssen wir mit unserer Sehnsucht nach Größe umgehen lernen. So oder so müssen wir nach Lebensmöglichkeiten Ausschau halten, in denen unsere tiefsten Sehnsüchte gestillt werden. Wir brauchen eine tragfähige Grundlage für die Entfaltung unserer persönlichen Möglichkeiten. Jesus weiß darum. In der Schulung seiner Jünger stößt er immer wieder auf dieses Thema. In der Begebenheit mit Jakobus und Johannes in besonderer Weise. Es erstaunt nicht, dass er in dieser Situation besonders wichtige Hinweise gibt, was Größe in seinem Reich bedeutet, wonach es sich seiner Meinung nach besonders zu streben lohnt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Größe in der Welt und Größe im Reich Gottes. An dieser Stelle nimmt Jesus seine Jünger eben zusammen und sagt zu ihnen, ich lese noch einmal, ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Sklavendienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Die Motive von Jakobus und Johannes haben wir mindestens teilweise durchschaut. Aufgrund eines Missverständnisses der Absichten von Jesus und seines Auftrags kamen sie zu dieser Bitte, die uns ja auch etwas erschrecken lässt. Aber dürfen wir in ihrer Bitte nicht auch Positives erkennen? Ihre Entschlossenheit, in der Nähe von Jesus zu bleiben, schimmert doch auch durch. Sie wissen es, dass sie keine leichte Aufgabe haben werden. Und sie wollen Verantwortung übernehmen im kommenden Reich. Sie suchen sich ja nicht nur ein bequemes Amt, wenn sie mitregieren wollen. Auf ihre Weise waren sie sicher, entschlossen und leidensbereit. Sie wollten doch nicht einfach einen leichten und bequemen Job haben, mit viel Einfluss, mit großen Empfängen, mit hohem Ansehen und erst noch mit gesichertem Lohn. Auch als Jesus sie fragte, ob sie den Kelch trinken könnten, den er trinken müsse, und ob sie mit der Taufe getauft werden könnten, mit der er getauft werden müsse, nämlich mit der Taufe in den Tod, gaben sie entschlossen zur Antwort: Wir können es. Man zittert, wenn man diese Antwort hört. Wie schwer das Leiden für Jesus geworden ist, zeigt uns ja seine Leidens- und Sterbenszeit. Und doch bewegt uns die Entschlossenheit zur Hingabe, die in den beiden Jüngern lebt. Wer sich Gott so hingeben will, aus dessen Leben kann Gott etwas machen. Das ist wohl auch der Grund, weshalb Jesus sie gar nicht etwa tadelt. Er lacht sie auch nicht aus. Er setzt sie auch nicht ab. Also, er setzt sie nicht herab. Genau. Eben, er muss die beiden nicht irgendwie klein machen, wie wir das manchmal unter uns so gerne tun. Jesus beschränkt sich einfach darauf, den beiden zu bedenken zu geben, wie hoch der Preis ist, den es zu bezahlen gilt. Jesus nennt unmissverständlich den Maßstab für Größe im Gottesreich. Es ist nicht etwa die Wundervollmacht oder der Geistbesitz oder eine spezielle Gabe oder eine besondere theologische Ausbildung. Es ist nur sein eigener Dienst, sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Dienst im Sinne von Jesus ist verbunden mit dem Kreuz, fast immer. Wir sehen es an der Zermürbung der Berufsarbeit, an den Sorgen des Alltags, an den Ermüdungserscheinungen aus dem Leben, an mühsamen Prozess der Erziehung, in den nicht immer einfachen Beziehungen unter uns Gemeindegliedern, an den Krankheiten und seelischen Belastungen und so weiter. Aber es soll nicht unsere größte Sorge sein, von dem allem loszukommen, dies alles möglichst zu vermeiden, sondern zu wissen, es ist Gottes Kraft mit uns. Er verknurrt uns nicht zum Dienen, sondern er befreit uns zu einem Prozess, der mit Wahrwerden und Echtsein zu tun hat. Und wie gesagt und gehört, dieser Prozess ist nicht billig zu haben. Aber alles, was dazu hilft, dass er in Gang gebracht wird, ist wertvoll. Uns selber wird er gut tun, aber auch unserer Gemeinde, eurem Dorf und überall dort, wo wir uns eben einbringen. Amen.